Moin.
Und herzlich willkommen zur 12. Folge des systemisch mausigen Podcasts.
Bedingt beziehungsfähig.
Mit Merten.
Und mit Pi.
Hallo.
Hallo. Du hast mitgezählt.
Heute nehmen wir den 12. auf.
Wow.
Also du, ich war ja nicht immer dabei.
Tja, man muss sich seine Leute halt suchen, mit denen man sprechen möchte.
Ja, man muss wählerisch sein.
Nein, also ja, wenn es danach geht, würde ich dich immer wählen, um mit mir über solche Themen zu sprechen.
Über welches Thema sprechen wir denn heute?
Wir sprechen vor allem mal wieder über ein unmittelbares Beziehungsthema, was gar nicht so viel zwingend mit Offenheit an sich zu tun hat, aber in unserem Kontext genau da wieder aufgeploppt ist. Nämlich das Thema Impulse von außen oder wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Experimente zu starten?
In einer Beziehung.
Die schon ein bisschen läuft.
Die schon ein bisschen läuft, wo man sich vielleicht auch eingegroovt hat oder auch komplett so in die harmlose Comfortzone verloren hat. Ich glaube, das Wort kann man an der Stelle bedienen. Und warum und wieso nicht Impulse von außen oder Impulse, die man selber gibt, dann vielleicht an dieser Comfortzone rütteln und warum das entweder was ganz Dramatisches oder auch nicht ist.
Das hast du schön neutral ausgedrückt, ne? Manchmal könnte man auch einfach sagen, eine Beziehung, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. An der einen oder anderen Stelle. Also, der Hintergrund ist ja der, dass wir üblicherweise in einer Beziehung dafür sorgen, dass wir uns alle hoffentlich wohlfühlen innerhalb dieser Beziehung. Und das heißt auch, dass wir eigene Muster, eigene Gewohnheiten etablieren, Dinge gemeinsam machen, dass es überhaupt ein Wir gibt, ein gemeinsames Wir und so weiter. Und das kann sich über die Jahre ja auch so ein bisschen, das kann ja so ein bisschen einrosten, ja. Dann macht man halt alles und hinterfragt nicht mehr so viel, was man eigentlich da so tut und warum man das tut.
Hat man jetzt halt schon ein paar Jahre so gemacht.
Hat man jetzt halt vielleicht schon ein paar Monate so gemacht und fühlt sich ja auch ganz, ganz gut an, oder?
Voll. Und ganz oft ist der Starting Point bei Beziehungen ja auch so ganz doll bezogen aufeinander, ne? Und rosa Brille und man will auch gar nicht andere Leute als jetzt die neue super interessante und geschätzte Person. Und wenn man den Punkt verpasst, diese Dynamik wieder aufzubrechen oder wenn die sich ausläuft, die rosa Brille fadet ja irgendwann, dann hat man, glaube ich, ganz viel Potenzial, eben sehr sich, ne, auf sich selber zurückzuziehen und in diese Komfortzone rein und so.
Warte mal, heißt das jetzt, du willst jetzt andere Leute daten oder was?
Und in unserem Fall ist es ja sogar so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir haben eine offene Beziehung. Das heißt, es kann andere Menschen geben auf einer, vor allem körperlichen Ebene und es kann Impulse von außen geben. Und das war quasi schon gesagt und ausgesprochen oder auch agreed on, ja, eigentlich bevor wir uns darauf geeinigt haben, so, okay, lass mal das Ding Beziehung nennen und eine Beziehung machen und die aber offen und so. Also bevor wir in diese rosa-rote Brillenphase überhaupt reingegangen sind.
Wie, du meinst, wir haben einen Vertrag gemacht und jetzt müssen wir uns halt auch an diesen Vertrag halten?
So kann man das sagen, ja.
Der Beziehungsvertrag? Der
so
kennt ihn nicht.
So kann man das sagen. Also wir haben unsere Beziehung ja unter der Prämisse der Offenheit aufgenommen und uns auch in diesem Podcast und in so einem Beziehungsalltag ja auch immer wieder damit beschäftigt.
Ja, zum Glück.
Die Schönheiten, die Herausforderungen, das Wachstumspotenzial.
Ja, zum Glück. Und wir haben ja auch ein paar Erfahrungen gemacht, weil ich finde es halt so lustig, weil ich musste gerade wieder daran denken und ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, dass man in der Anfangsphase ja sehr gerne so seine eigenen Grenzen, Ideen und Vorstellungen davon, wie eine Beziehung ablaufen sollte oder wie sie sein sollte und so weiter miteinander bespricht und an gewisser Stelle kommt dann auch gerne mal so dieser Satz, ja, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ist ja jetzt gerade gar kein, also da ist ja jetzt gar kein Bedürfnis danach, warum sollte ich denn jetzt darüber sprechen, macht ja gar keinen Sinn.
Also eigentlich, was man macht, ist, man vertagt sehr wichtige Grundsatzthemen, die einem selbst super wichtig sind, also eigentlich super wichtig sind, erstmal auf später, weil man die Schönheit des Moments nicht gefährden will und oder auskosten will.
Ja, und gleichzeitig ist es aber auch total doof, das halt dann in dem Moment nicht zu tun. Also gar nicht mal unbedingt nur, weil diese erste Phase halt so schön ist und weil da ja schwere Gespräche vielleicht dazu führen könnten, dass die rosa-rote Phase halt schneller vorbei ist. Glaube ich, aber eine Hypothese, die nicht unbedingt sich als richtig erweisen muss. Aber ich glaube, spannend ist auch, je seltener wir über generell ernste Themen sprechen oder Dinge, die uns beschäftigen, desto schwieriger wird es, sie irgendwann überhaupt anzusprechen. Die Hürde wird halt einfach immer größer, wenn man das nicht übt.
Das ist ja schon mit in der WG mit dem Abwasch so, wenn der regelmäßig nicht gemacht wird und man das einfach nicht direkt anspricht, sondern es staut sich und staut sich und staut sich. Irgendwann ist der Moment halt irgendwie vorbei und oder halt immer schwerer. Und, das
und alle sind genervt.
Mit sowas, genau, wenn man sagt, ja, reden wir dann später drüber, über lass mal Beziehungen öffnen oder so. Ja, wann denn? Wann ist denn der Good Point? Die Hürde jetzt in diese, man hat sich aufeinander eingestellt, eingegroovt, man hat eine coole, safe Beziehung so und dann dazu kommen so, jetzt möchte ich da andere Leute mit reinbringen und diese Sicherheit anfechten oder einfach mal ne, daran rütteln, Verletzungspotenziale eröffnen, die Komfortzone verlassen. Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Das ist eine total dubiose Frage.
Sehr dubios, ja.
Also ja, ich finde sich, also nein, die Frage selber ist nicht dubios, aber sich in die Situation zu begeben, wissentlich diese Frage irgendwann oder diese Hürde immer nehmen zu müssen, das finde ich dubios. Das kann man klüger lösen, vor allem wenn man schon ein bisschen Beziehungs- und Lebenserfahrung gehabt hat und oder Podcasts hört von Leuten, die das haben. Man kann ja auch von anderen lernen, man muss ja nicht immer alles selber machen, gemacht haben, erleben, verkacken und dann erst lernen.
Ich glaube, daher kam auch die Idee, mit der wir unser Gespräch vor 2 Wochen gestartet haben, nämlich die Überlegung, okay, wir haben schon sehr, sehr lange nicht mehr reflektiert, was eigentlich gerade so bei uns so gut ist und was vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat, um verbessert zu werden oder verändert zu werden.
Was
mal
wieder aufgeweckt werden muss, weil es eingeschlafen ist. Oder
auch
so.
Dieses, genau. Wobei, das war nicht direkt meine Frage.
Natürlich nicht, weil die Hürde, diese Frage zu stellen, ja natürlich auch sehr groß war.
Damit hast du mich auf jeden Fall überfordert. Aber der eigentliche Impuls, die Beziehung mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, ist, glaube ich, das falsche Wort, weil so ernst meinte ich das nicht. Ich hatte das Bedürfnis, dass wir mal wieder darüber sprechen, was wir gerade so brauchen und was uns vielleicht fehlt oder was wir anders handhaben sollten im gemeinsamen Miteinander und so weiter. Und das haben wir zu Beginn sehr viel häufiger, sehr viel regelmäßiger gemacht, aber auch nicht unbedingt so durchstrukturiert, dass wir halt uns jedes Mal zum Beispiel die gleichen Fragen gestellt hätten, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Wir haben vor allem anlassgebunden öfter auch, ne? Also ich war öfter ein Schlitzohr und habe halt so Impulse von außen.
Richtig frech.
Wenn wir in dieser Folge sagen, Impulse von außen, heißt das meistens, okay, ich habe irgendwen getroffen, den ich nochmal wieder treffen wollte und
absolut,
oder daten wollte oder knutschen wollte oder so.
Anstrengend.
Das sind diese ominösen Impulse von außen.
Dubiose,
das heißt,
Impulse.
Ich habe ominöse Impulse von außen öfter eingebracht. Ganz am Anfang war das ja auch einfach so, ne, weil offene Beziehung, das war so ein bisschen der Modus, den ich halt hatte für unsere offene Beziehung. Und du hast das dann so schön in Impulse umgewandelt auch. Oder gesagt, lass mal umwandeln in Impulse, Sachen gemeinsam zu machen. Weil das für uns beide Neuland ist. Das können wir so, ne, mehr auf Augenhöhe und mit einem gleicheren Nicht-Erfahrungsschatz erkunden. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht und da waren richtig coole Sachen dabei. Das ist aber auch schon wieder länger her, dass wir in die Richtung mal was gewagt und gemacht haben.
Ja, der Grind war halt nicht gleichzeitig da, ne? Immer wenn das irgendwie initiiert wurde, war halt gerade die andere Person dafür nicht available.
Genau.
Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Genau.
Ich glaube, das, was mich halt von Beginn an immer ein bisschen unter Druck gesetzt hat oder was mich hat Druck spüren lassen, war ja das Problem, dass die Impulse gefühlt sehr häufig von dir gekommen sind und ich damit, ich würde nicht sagen überfordert war, aber schon diejenige, die halt in dem Moment damit zu kämpfen hatte und damit irgendwie einen Umgang finden musste.
Du warst mehr reaktiv unterwegs auf jeden Fall.
Genau, und das ist was nicht unbedingt meiner Persönlichkeit entspricht, glaube
ja,
ich.
Ja, eigentlich bist du nämlich eine Planerin, eine Macherin, eine Gruppenanführerin, ja, eine Entertainerin. Ja, ja, also eigentlich ist deine Rolle eine andere.
Was? Entertainerin? Anführerin?
Mhm.
Naja, in der Beziehung glaube ich nicht. In der Beziehung mit dir glaube ich nicht. Ich glaube, in früheren Beziehungen vielleicht schon, aber in der Beziehung mit dir auf jeden Fall nicht.
Ja, ich würde auch sagen, in den meisten Kontexten außerhalb von unserer Beziehung, auch in unserer Beziehung in Bezug auf viele Themen, to be fair, also ne, das ist nicht so einseitig, aber in unserer Beziehungsdynamik, die über 3 Jahre, die wir jetzt da schon haben, kamen viele Impulse zuerst von mir. Dann hast du sie irgendwie geprocessed, dann kamen Impulse von uns, für uns. Und zuletzt kamen auch öfter Impulse von dir, wo ich so war, nein, I can't.
Du kommst nämlich mit deiner Komfortzone eigentlich auch ganz gut zurecht. Vor allem, wenn gerade rundherum ganz viel passiert. Aber das passt.
Ja, da war halt nichts in der Komfortzone im letzten halben Jahr auch einfach.
Ja, okay, fair. Aber also, ne, der Punkt ist ja, das Leben passiert da draußen.
Immer.
So, immer. Und
das ist eine schlechte Ausrede.
Naja, was heißt eine schlechte Ausrede? Es gibt ja Gründe. Es gibt ja, also da kommen wir ja gleich halt noch ein bisschen stärker dazu. Der Punkt ist, auf den ich hinaus wollte, dass ich mich deshalb mit dem Podcast-Thema so auseinandergesetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich will genau aus dieser passiven, reaktiven Rolle so ein bisschen raus.
Yes.
Das ist das, was mich halt irgendwie nervt. Weil es immer so ein Gefühl von, das bin ich, das ist nicht authentisch. Es nervt mich, in dieser Rolle zu sein. Und warum ist das eigentlich so? Warum fühle ich mich dann halt als ein Teil von etwas, was blockiert oder was irgendwie in irgendeiner Form stoppt oder, keine Ahnung, ein Hindernis darstellt?
Ja, ich verstehe das auch total, ne? Weil ich quasi immer das ein bisschen angeschubst habe. Und wenn man aber der Teil ist, der geschubst wird, kommt der Impuls ja wortwörtlich von außen und man hat immer das Gefühl, ich bin zu langsam oder im Weg. Ich kann nicht da stehen, wo ich gerade stehe. Ich darf da nicht stehen und das ist natürlich super unangenehm. Und du bist ja auch oft eine Person, die Bock hat, sich zu bewegen und die gute Gründe und immer einen geilen Plan hat, sich zu bewegen, die sich also auch quasi, die ihre Comfortzone so gesehen einfach auch bewegen kann. So, ne? Ich habe dich oft versucht quasi zu schubsen außerhalb der Comfortzone und das hat halt nicht so gut funktioniert. Du brauchst da, ich glaube, du bist da besser unterwegs, wenn du halt geplant deine Comfortzone bewegst.
Total praktisch, dass wir beide SozialwissenschaftlerInnen sind. Weil wir eigentlich Zugang zu all den Theorien haben, die uns in so einer Situation dabei weiterhelfen, das Ganze einzuordnen. Weil ich finde, das, was Gesellschaft behauptet oder was Gesellschaft uns gerne halt vermitteln möchte, ist, da ist eine Person, die hat voll viel Energie und die will da halt irgendwie reingehen und die will Dinge pushen und so weiter und die andere Person wird irgendwie so mitgeschleift und am Ende passiert da ganz viel gegen den Willen der Person oder so. Das ist eigentlich so, keine Ahnung, wenn, also mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das auf Reddit posten würde, dann wären das die Antworten, ne?
Ja.
In erster Linie so, oh nee, hier, lass dich nicht unterkriegen und so, deine Bedürfnisse sind genauso viel wert wie seine Bedürfnisse, keine Ahnung, wer dich, weiß ich nicht was. Also es gibt ja, ganz viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren und ich ertappe mich durchaus ja auch selber bei solchen Gedankengängen. Dadurch, dass ich mich jetzt aber halt ganz aktiv aus dieser Perspektive derjenigen, die sich nicht mehr überrumpelt fühlen möchte, mal herauskommen möchte, habe ich mich anders mit dem Thema einfach beschäftigt.
Exakt.
Das Schöne ist, Wissenschaft ist ja ein riesiges Spektrum an Dingen und man arbeitet mit ganz vielen Hypothesen und kann sich halt weitestgehend aussuchen, was halt gerade zur eigenen Hypothese passt und was sie halt vielleicht widerlegt oder was sie halt auch bestätigt. Das heißt, nur weil ich in diesen Theorien oder in diesen Systemansätzen für mich Möglichkeiten gefunden habe, damit umzugehen, heißt das nicht, dass jede Person und jeder Situation halt da auch was draus ziehen kann. Aber ich würde zumindest gerne versuchen, einmal zu zeigen, was mir hilft, um mein Selbstbild in solchen Situationen fairer zu betrachten.
Man ist ja Teil eines Ganzen und das Ganze anzugucken, kann halt schon helfen in vielerlei Hinsicht.
Muss man ja auch, ne? Also das ist, da geht's ja direkt, da geht's direkt rein, ne? Würde ich mal sagen.
Es lohnt. Ja, wir gehen rein.
Direkt rein.
Wir gehen rein
in die Systemtheorie nach Luhmann, so. Und das wird jetzt hier keine trockene sozialwissenschaftliche Vorlesung. Ich glaube, das bin ich ein bisschen froh, dass das vorbei ist. Aber ich habe halt auch erst im weiteren Verlauf meines Lebens gemerkt, wie viel da eigentlich für mich drin steckt oder wie viel Musik da auch für mich halt irgendwie drin steckt, um das Ganze zu verstehen. Weil wenn wir Beziehungen erstmal als System betrachten, ne, nicht als irgendwas komplett voneinander entkoppeltes, zwei Individuen, die irgendwie so nebeneinander herleben, sondern nein, wir reden davon, dass eine Beziehung ein System darstellt, dann hat dieses System einen ganz ureigenen Drang, so wie jedes andere System auf der Welt auch, nämlich Selbsterhaltung. Ja. Also wir wollen dafür sorgen, dass wir gesund sind innerhalb dieser Beziehung, innerhalb dieses Systems. So. Und dass wir da eine Art Komfortzone bilden innerhalb dieses Systems, das sich selber erhalten soll, ist ganz normal. Das ist eigentlich am Ende so der Beweis dafür, dass das System funktioniert. Es gibt eine Komfortzone, in der sich beide halt hinsetzen können, ausruhen können und sagen können, okay, hier ist alles gut, hier ist alles sicher, das funktioniert alles. So, und jetzt kommt halt ein Impuls. Jetzt kommt der Merten um die Ecke und sagt so, boah, müsste mal wieder daten. Wäre geil, wenn du es genauso sagen würdest. Wenn du jetzt um die Ecke kommen würdest und sagen würdest, muss mal wieder.
Auch mit diesem Imperativ, ich muss mal wieder.
Es gibt gar nichts anderes, es gibt keine andere Möglichkeit. So, das ist jetzt klassischerweise ja nicht mal eine Störung von außen, sondern sie kommt ja aus dem System selber. Das ist ja das Faszinierende, ne? Es ist ja nicht so, dass da ein Impuls von außen einfach so ein bisschen kitzelt. Aber natürlich muss genau das System darauf reagieren in irgendeiner Form, auf diesen Impuls. Ne? Und da gibt es mindestens drei Arten, auf die das System reagieren kann. Nämlich das eine ist, das Ganze irgendwie zu absorbieren und sich vielleicht ein ganz kleines Stückchen, bisschen zu ändern, so ein ganz kleines bisschen zu dehnen und dann aber auch wieder zu sagen, okay, ja, nee, mehr mache ich nicht. Ne? Dann gibt es die Möglichkeit, sofort, no go, geht gar nicht, nee, lass das, geh mal wieder weg, steck deinen Impuls wieder weg, so, hier habe ich gerade gar keinen Bock drauf und alles bleibt so, wie es ist. Und zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, sich tatsächlich zu transformieren, sich mit dem Impuls auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, inwiefern können wir das System vielleicht tatsächlich anpassen, damit es halt passt, damit es zu diesem neuen Impuls auch passt.
Reaktionsart 2 würde da auch zu zählen, dass das System zerfällt?
Ja, auf jeden Fall.
Im Sinne von, ne, den Impuls nicht annehmen, sondern zerfallen, sich aufteilen in zwei Systeme oder in neue Systeme?
Es gibt ja, deswegen meinte ich halt, es sind mindestens drei Arten, auf die das System halt reagieren kann. Was da für das System halt rausspringt, ist natürlich die andere Frage. Ich glaube schon, dass berechtigterweise Menschen, wenn sie zum Beispiel in einer anderen Situation sind als wir, eine monogame Beziehung zuerst führen und dann einer von beiden auf die Idee kommt, oder auch einem Polykül, ne? Also kann es ja auch sein, dass halt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ey, übrigens, ich habe entschieden, ich möchte eine Hauptbeziehung oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte gar keine Beziehung mehr oder was auch immer, ne? Also
ja, also ne, einem bestätigten Polykül, wo Poly auch die Norm ist, zu sagen, ich möchte eine monogame Beziehung, ist ja quasi das Gleiche. Das bringt genauso Feuer in die Dynamik, wie eine monogame Beziehung zu führen, in der dann ein Teil sagt, oder in der man dann sagt, so, wir öffnen das Ganze.
Genau, also in gewisser Weise geht es ja schon darum, halt den Status quo an irgendeiner Stelle zu ändern. Und die Änderungen, die wir jetzt beschreiben, sind schon massiv, ne? Das sind halt schon relativ große Sachen. Aber natürlich können die auch dazu führen, dass
auf jeden
das System als solches halt danach voneinander getrennt weiter existiert in neuen Systemen. Das kann natürlich sein.
Du hast ja gleichzeitig aber auch gesagt, das oberste Interesse von Systemen ist der Selbsterhalt. Das heißt, Zerfall ist the least.
Deswegen meinte ich, ne? Also viel einfacher ist es in dem Moment zu sagen, so, lass mal später drüber reden. Okay, tschüss.
Ja, verschieben, vertagen, genau. Das ist immer noch besser als Zerfall, ne? Weil das System besteht erstmal fort.
Genau, weil in dem Moment, wenn wir halt nicht darüber sprechen, haben wir halt auch nicht so hohes Eskalationspotenzial, theoretisch. Praktisch natürlich schon, ne? Praktisch wissen wir, dass halt je länger wir ein Thema hinauszögern, das wird nicht unbedingt besser davon. Ne? Also das ist halt kein Reifegrad oder so, dass du halt sagst, das schmeckt dann irgendwann besser, wenn man das halt noch ein bisschen liegen lässt. Das ist halt sehr, sehr selten der Fall.
Beziehungen sind Käse, sie reifen und schmecken besser.
Ja, nee, das, also tatsächlich ist das aber schon der große Punkt der Systemtheorie, die Betrachtungsweise der Person, die diesen Impuls aufnimmt, weil die ganz natürlich einen Erhaltungstrieb hat und damit halt deutlich fairer betrachtet werden kann, als wenn man halt von einer Person spricht, die gerade eine Entscheidung blockiert oder eine Veränderung blockiert oder eine Idee abblockt oder was auch immer. Dieses Empfinden oder diese Perspektive einzunehmen, okay, es ist ganz natürlich, dass die Person, die den Impuls in dem Moment nicht hat, diejenige ist, die halt einfach versucht, die Beziehung gesund zu erhalten.
Ja.
So, und das ist nicht per se schlecht. Ja. Und mir persönlich hat das in dem Moment so ein Stück weit die Bestätigung gegeben, dass sich natürlich auch jemand darum kümmern muss, dass die Beziehung gesund bleibt, auch wenn Impulse kommen oder wenn Veränderungsbereitschaft auf einer Seite zum Beispiel da ist. Also da hat es mir auf jeden Fall schon geholfen, da so eine andere Blickrichtung drauf zu bekommen.
Ja, einfach so wissen halt auch, ne, die Bestätigung, ich bin nicht das Problem.
Ja, genau das.
Das ist ja generell ganz wichtig, ne? Ob das aus der Systemtheorie oder woanders herkommt, ist dann ja auch nicht so wichtig. Aber Systemtheorie hält viel bereit dafür.
Ja, genau. Es geht generell nicht darum, dass Menschen ein Problem darstellen. Ne? Das passt auch ganz gut zu Bourdieu und der Habitustheorie. Weil beim Habitus geht es ja darum, dass wir in unserer Beziehung, egal wie lange die geht, einen gemeinsamen Habitus entstehen lassen. Ja? Also ein Wir. So, wir haben eine Vorstellung davon, was ein Wir bedeutet.
Ja.
So, wir machen das so und so. Wir essen gerne so und so. Und wir machen gerne dies in unserer Freizeit und wir haben gerne auf diese Art Sex. So, da gibt es ganz, ganz viel Verhalten, das damit drin steckt, dass wir uns gemeinsam erarbeiten. Und auch da ist es wieder so, die Impulse kommen ja nicht einfach so aus dem luftleeren Raum. Die entstehen im Normalfall, wenn sich bei einer von beiden Personen oder von mehreren Personen, wenn wir von einem Polykül ausgehen, der Kontext ändert. Und der Kontext kann sich vielfältig ändern. Das kann halt bedeuten, dass wir krasse Lebenseinschnitte haben, mit denen wir in irgendeiner Form arbeiten müssen, auf die wir irgendwie reagieren müssen. Das kann bedeuten, dass sich die Jobsituation verändert. Das kann bedeuten, dass eine Person plötzlich mehr oder weniger Freizeit hatte als vorher. Und so ganz viele Kleinigkeiten, die da auch eine Rolle mitspielen können, aber die dazu führen können, dass wir sagen, ich würde gerne an unserem Habitus etwas verändern oder Kleinigkeiten vielleicht aufgreifen und anders machen oder einen neuen Habitus zum Beispiel entwickeln. Das heißt, wenn sich der Kontext um uns herum verändert, dann verändert sich auch relativ schnell so das eigene Selbstbild. Und wenn dieses Selbstbild nicht mehr mit dem Habitus zusammenpasst, dann hat man schnell das Gefühl, der Habitus, das Verhalten von uns als Paar, das hängt so ein bisschen hinterher. Und dadurch kann halt der Impuls entstehen, lass uns das mal anders machen, lass uns mal wieder dran denken, was wir damals besprochen haben, was wir eigentlich tun wollten. Lass uns mal wieder mutig sein.
Das wäre das schöne Outcome an der Stelle. Also, ne, daraus zu sehen, okay, warte mal, lass mal zurückbesinnen auf uns, was macht uns aus, pipapo. Weil was ja auch passieren kann, ist aus diesem, bei mir verändert sich was, meine Selbstwahrnehmung differenziert sich von dem Wir-Habitus, kann ja auch dazu führen, na fuck, wir passen nicht zusammen. Das Gefühl kann ja auch entstehen. Aber das wäre auf jeden Fall destruktiver, ne? Das heißt, daraus erstmal zu ziehen, neutral formuliert, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für uns? Hinzu, lass mal mutig sein, okay, lass mal ausprobieren. Da sind wir wieder bei Experimentieren. Wir haben in den frühen Folgen öfter über Experimente gesprochen, die man macht, ne? Die man sich aktiv vornimmt, die man zeitlich begrenzt im besten Fall und die man hinterher wissenschaftlich gesagt auswertet, dass man drüber spricht, okay, warte, was haben wir gemacht? Und wie war das für uns? Ne? Was davon kann man weitermachen? Was sollte man nicht? Machen wir das nochmal, aber anders, um Sachen auszuschließen? So, das ist ja der, sag ich mal, der konstruktive, der Wachstumsweg.
Total, aber ich finde das auch so spannend, ne? Weil dieses, ja, vielleicht passen wir auch einfach nicht zusammen.
Nicht mehr.
Oder nicht mehr. Ja, kann ja beides sein, ne? Also es kann ja auch bedeuten, dass du in einer Honeymoon oder nach der Honeymoon-Phase feststellst, okay, wir passen eigentlich halt gar nicht zusammen. Das kann ja all sein.
Das ist ja sowieso so ein once in a lifetime oder once in a Beziehungstime-Point immer nach der Honeymoon-Phase.
Ich nenne es nur als Beispiel, weil ich glaube, auf den Zeitpunkt kommt es gar nicht so sehr drauf an, aber dass es diesen Moment in Beziehungen gibt, wo wir denken, irgendwie haben wir uns auseinanderentwickelt, wir sind in unterschiedliche Richtungen gegangen, eine Person entwickelt sich in Anführungsstrichen ganz komisch. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Das ist so ein, ich finde, das ist ein relativ gängiges Bild von Beziehungen, die ein Stück weit älter werden, eine Reife bekommen, lange zusammen sind und so weiter. So, und die Betrachtungsweise ist ja jetzt tatsächlich, wenn wir die Systemtheorie im Background haben, dann würden wir ja davon ausgehen, erstmal würden wir versuchen, dieses System trotzdem am Laufen zu halten, auch wenn sich eine Person verändert. Und auch nach Bourdieu bedeutet das nicht automatisch, dass nur, weil wir einen veränderten Kontext haben, dass wir deshalb sofort dieses System aufgeben, in dem wir uns halt wohlfühlen und in dem es uns gut geht. Sondern der Trick ist ja einfach nur zu verstehen, dass Menschen sich nie gleichzeitig entwickeln. Das passiert nicht und schon gar nicht in die gleiche Richtung. Weil,
und in der gleichen
Geschwindigkeit. Ja, weil was würde das dann bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass es für Menschen nur eine Richtung gibt, in die sie sich entwickeln können. Und das ist ja schon mal Bullshit in unserer Welt, wenn wir uns mal angucken, wie die Welt funktioniert. Also ich kann eine 360-Grad-Wendung machen. So, ich kann mich.
Ja, läufst du immer noch in dieselbe Richtung.
ich wollte halt damit sagen, so wenn ich mich drehe und dann irgendwann Stopp sage, das ist die Richtung, in die ich mich entwickeln kann. Wenn du dich drehst und irgendwann Stopp sagst, dann ist es die Richtung, in die du dich entwickelst. Das heißt nicht automatisch, dass es die gleiche Richtung sein muss.
Absolut.
Und das heißt auch nicht, dass die Spinning-Geschwindigkeit die gleiche ist, mit der wir uns zum Beispiel bewegen. Darauf will ich hinaus. So, es wird niemals exakt die gleiche Richtung sein. Das, was halt gleich ist und was ich auch als wichtig empfinde, dass man darüber sich im Klaren ist, sind die Werte und die Haltung, das, was uns ausmacht, das, was uns wichtig ist. Das sind die Dinge, die gemeinsame Basis bilden. Aber die Weiterentwicklungsgeschwindigkeit oder die Weiterentwicklungsrichtung, die ist ja total offen.
Und das sind auch die Dinge, die Gemeinsamkeit, mit der man das System erhält. Also man ist ja in dem Moment das System will sich selbst erhalten, so, ne? Und das sind aber auch die Dinge, die den Wir-Habitus prägen und die dazu taugen, dass man gemeinsam, dass das Wir den Wir-Habitus halt transformiert, entwickelt, erhält. Du kannst ja nicht die Gewohnheit, die man als eingespieltes Paar halt hat, aufbrechen und gleichzeitig genauso einseitig dafür sorgen, dass sich der Habitus entwickelt. Das ist ja immer wieder eine gemeinsame Aushandlung.
Genau, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass das eine gemeinsame Aushandlung ist, weil das kann ja nicht eine Person für beide entscheiden.
Eben, genau.
Das ist gar nicht möglich. Aber ich glaube, was da mit reinspielt, ist die Vorstellung davon oder vielleicht auch so ein bisschen dieses romantische Wunschbild von Menschen, die halt sagen, meine Großeltern, die haben sich, keine Ahnung, mit 14 kennengelernt, mit 15 geheiratet, im schlimmsten Fall. Ja. Und die sind hier ganz, also,
ja.
Just saying, das war eine ganze Zeit lang noch der Fall. Das ist jetzt noch nicht so lange her.
Ja, aber das 15 habe ich gerade gekriegt.
Ich war nochmal 16, 17. Aber mit 17 zu heiraten war jetzt nicht so unüblich, zumindest nicht bei meiner Großelterngeneration. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir reden ja gerne von unseren Großeltern und halten die dann so gerne als Beispiel her für funktionierende Beziehungen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber dieses Thema, da haben sich zwei Menschen zusammengetan und dann sind sie ihr ganzes Leben lang zusammen. So, und die halten sich irgendwie aus. Und im besten Fall finden sie sogar einen gemeinsamen Modus und laufen halt mit 80 immer noch händchenhaltend irgendwie durch die Straßen und so weiter. Das ist ja eigentlich das romantische Bild, was wir halt ganz, ganz oft verfolgen. So dieses, diese Unendlichkeit, dieses egal was kommt, so in Leid und in Schmerz und was die Kirche dir nicht alles predigen will, wann du halt aneinander festhalten sollst und so weiter. Das ist ja das Bild, auf das wir irgendwie so ein bisschen zugehen oder was uns so wichtig ist. Und ich finde das spannend, weil in mir drin sage ich halt ganz klar, Liebe und Beziehung ist für mich eine Frage von Lebensphasen. Und ich finde es total legitim, wenn in Lebensphasen das mal nicht mehr passt. Und dann auch diese Beziehung halt zum Beispiel zu beenden, weil ich halt das Gefühl habe, ich habe mich in eine Richtung entwickelt, die halt nicht mehr in diese Beziehung reinpasst. Oder ich habe das Gefühl, dass mein Partner, meine Partnerin nicht mehr zu mir passt oder was auch immer. Ich finde es sehr legitim, wenn man dann entscheidet, ab einem bestimmten Punkt, in dem man vielleicht schon Dinge ausprobiert hat, zu sagen, nein, machen wir nicht mehr. Und das Lustige ist, dass ich über diese Theorien aber schon mehr reinkomme in das Thema, ich glaube, wir können an sehr viel mehr Themen gemeinsam arbeiten, als uns eigentlich bewusst ist.
Mhm.
Es gibt Ausnahmen und die sind auch wichtig zu benennen. Ne? Also wenn es in Richtung Gewalterfahrung, Übergriffigkeit, generell, ne, toxische Männlichkeit, whatever, so, wenn es in die Richtung halt irgendwie geht, so, da bin ich halt ganz bestimmt die Letzte, die sagt, oh, kannst du ja mal dran arbeiten, ne, dann wird das bestimmt super. So, das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Aber was ich halt damit sagen will, ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Themen gibt, an denen wir gemeinsam arbeiten können, wenn uns bewusst ist, dass sich zum Beispiel halt Kontexte verändern, dass sich halt Menschen verändern, dass sie sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verändern.
Voll. Und auf diese ganze, also ganz oft wird das ja wirklich romantisiert, wenn unsere Großelterngeneration, keine Ahnung, irgendwie goldene Diamantenhochzeit erreicht und viele, viele, viele Dekaden verheiratet ist. So, die haben ja auch wilde Dynamiken erlebt und ihre Ehe auch geschlossen in einer noch weniger feministisch aufgeklärten Epoche und in weniger feministisch aufgeklärten Jahren. Da kann man ja auch ganz kritisch drauf gucken, was für Abhängigkeiten und ne, gibt es da überhaupt so. Nur weil die lange zusammen waren, heißt es ja, sagt es ja nicht über die Qualität der Beziehung aus. Das ist ja das eine, ne? Lange zusammen sein heißt ja nicht Premium-Ehe. Meine Großeltern sind tatsächlich ein gutes Beispiel für eine sehr lebendige Ehe, auch über viele, viele Jahre. Die hatten so einen coolen Modus. Meine Omi hatte nämlich einfach, das war so ein bisschen deren Eheversprechen schon fast, die hatte immer Recht, aber auch immer die Verantwortung. Also sie war immer schuld.
Oh, das klingt so anstrengend.
Ja, voll. Aber sie hat halt alles geplant und gemacht und mein Großvater hat halt immer mitgemacht, so, ne? Dafür war er halt arbeiten, hat das Geld verdient, so. Und die haben sich auch gezofft. Es gibt die Story, da hat Omi ihm ein volles Weinglas hinterhergeschmissen, so, ne? Das gehört da halt dazu, aber die konnten sich halt auch wieder vertragen, weil die eine gute Grundlage hatten. Da kann man irgendwie halt, ne, kritisch drauf gucken. Aber dieses Potenzial zur Überromantisierung, was du schon sagtest, ist da auf jeden Fall. Und die reine Zahl an Jahren einer Beziehung sagt ja nichts aus, sondern wie du selber sagst, es geht ganz oft um Lebensabschnitte. Weil ganz viele Paare, die sich mit 18, 19, 20, so Anfang Studium oder Ende Schule kennenlernen und zusammenkommen, trennen sich dann so mit um die 30 nach 10 Jahren. Das ist eine relativ häufige Dynamik, weil da geht halt ein krass neues Kapitel mit, da kommen dann die großen Fragen der Sesshaftigkeit, der Familiengründung. Oft sind es auch Jobs und oder Berufseinstieg in den Jahren.
Lebensgestaltung.
So, ne? Das kommt da nochmal ganz groß. Mittlerweile ist das Konzept der Quarterlife-Crisis auch kein neues mehr. Die fällt auch so ungefähr in die Zeit, Ende 20. Da kommt dann viel rein. Aber wir machen mal wieder den Bogen zurück zu unserer offenen Beziehung.
Mach doch mal jetzt den Bogen zurück.
Wir haben ja gesagt Impulse. Und du setzt ja gerade auch, indem du dieses Thema für dich und für uns so aufmachst und mal so eine Perspektive mit reinbringst, auch wieder einen Impuls. Und was wir gerade auch in diesem Podcast machen, während wir drüber sprechen, weil das ja auch Sachen sind, die wir tatsächlich nicht vorher besprochen haben, nicht in dem Ausmaß, ein Impuls. Und wir bearbeiten ja auch gerade unser System, unser Wir, unseren Habitus.
Genau, wir verändern gerade unseren Habitus. Und das tun wir vor allem dadurch, dass ich meine Rolle anders interpretiere. Nämlich nicht mehr als diejenige, die jetzt gerade einen Impuls irgendwie abwehrt oder so oder versucht, sich irgendwie rauszuwinden oder ähnliches, sondern ich sehe mich jetzt ganz aktiv als die Gestalterin des Systems, in dem wir unterwegs sind, ja. Das heißt, ich habe eine sehr viel proaktivere Haltung dazu und gehe einfach einladender mit dem Impuls an sich um. Ich glaube, das macht halt schon richtig, richtig viel aus. Es klingt halt nach so einer Kleinigkeit, aber es ist halt ein Shift in den Gedanken.
Das ist ein kompletter Haltungsshift.
Ja, genau. Und das lässt sich immer so simpel halt irgendwie darstellen, ne? Weil ganz viele Menschen halt, je nachdem, was für ein Bindungstyp sie auch sind, halt super mit super vielen Ängsten zum Beispiel sich auseinandersetzen müssen. Also Bindungstheorie ist ja auch so ein riesengroßes Thema, so ein riesengroßes Fass, was man da halt aufmachen kann, woran man auch gut erkennen kann, wie man in potenziellen Gefahrensituationen, Gefahren gegenüber der Beziehung reagieren könnte und so weiter. Und davon kann man auch sehr, sehr viel ableiten. Und diesen Bindungstypen, den kann ich nicht ändern, ne? Also ich kann von mir selber halt nicht sagen, so, ich bin heute der und der und morgen bin ich die und die. Das funktioniert halt nicht, das kann ich nicht machen. Aber ich kann durchaus meine Haltung zu Themen verändern. Vor allem, wenn ich den ganzen wissenschaftlichen Background kenne, der mir dabei hilft, mein eigenes Verhalten besser zu spiegeln und zu reflektieren.
Und das funktioniert für dich halt auch sehr gut, ne? Also dich auf systematisiertes, geordnetes, empirisches Wissen und Erkenntnisse zu beziehen, das validiert für dich immer ganz viel. Da kannst du super gut drauf aufbauen.
Ich glaube, am allermeisten inspiriert hat mich tatsächlich unser Kollege David Schnarch. Der heißt nicht so. Der heißt, also der hat deutsche Wurzeln, aber ich glaube, eigentlich heißt er David Snark.
Wir nennen ihn David Schnarch, aber David Schnarch. Iconic Name.
Ich werde einfach von Schnarch immer sprechen.
Schnarch.
So, wenn Menschen sich in irgendeiner Form mal mit Beziehungsdynamiken, mit Beziehungstherapie und so weiter auseinandergesetzt haben, dann werden sie ziemlich automatisch irgendwann mal auf den Schnarch treffen, der eine ganze Menge sehr unterhaltsamer Bücher geschrieben hat über seine Klientel, die er so in den 80ern, 90ern bis heute betreut hat.
Als Sexual- und Paartherapeut im weitesten Sinne. Ich glaube, Urologe war der auch mal.
Ich kenne ihn als Paartherapeuten, als Ami, ja. Das heißt auch nochmal eine besondere Perspektive, das muss man auch dazu sagen. Und der ist mit einer sehr unbequemen These unterwegs, die aber, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, total befreiend ist. Und zwar mit der Differenzierungstheorie. Und die Differenzierungstheorie besagt, dass echte Leidenschaft und echte Intimität nicht durch maximale Sicherheit entstehen, sondern dadurch, dass zwei Menschen in der Lage dazu sind, wirklich sie selbst zu bleiben, auch wenn es der anderen Person gerade nicht passt.
Yes, ich liebe den Typen so sehr, ne? Also ich kannte das nicht, du hast das Buch gelesen, wir haben darüber gesprochen, ich finde es so geil, diese beiden Pole, Differenzierung und Verschmelzung, sagt
ja,
er, ne?
Genau.
Und dass diese echte Intimität in Verbindung nur dann entsteht, wenn sich zwei differenzierte Individuen, also zwei für sich selbst stabile, coole, sich selbst erkennende, bewusste, wenn die sich verbinden. Weil dieses Paradox ist, wer sich aufgibt selber, um näher dran zu sein, näher in großen Anführungszeichen, um zu verschmelzen, das ist der andere Pol, der erzeugt paradoxerweise Distanz, weil die Person, das Selbst, du bist einfach als Individuum weniger da. Man ist nicht mehr so richtig da. Und das war für mich so, ja, oh mein Gott, also er hat das so geil irgendwo dann auch so auf den Punkt gebracht in so einem Satz und ich war so, exakt dieses.
Er hat halt gesagt, dass in der Komfortzone halt genau das passiert, dass man sich so gegenseitig reguliert. Ja, das ist auch relativ normal, dass man das tut, ne?
Ja.
Also, wenn du halt total aufgebracht bist, dann hilft es dir halt vielleicht nicht in dem Moment, dass ich auch aufgebracht bin automatisch, sondern dass ich halt vielleicht dafür sorge, dass du zum Beispiel ein bisschen besser runterkommst. Und im Gegenteil. Also, eine gegenseitige Regulation ist grundsätzlich erstmal nichts Verkehrtes. Aber er sagt, dass in der Komfortzone diese gegenseitige Regulation so stark ist, dass niemand mehr von sich aus so richtig aus sich rausgeht, vorausahnend, was die andere Person in dem Moment will und sich dann entsprechend schon so schnell anpasst, dass eine echte Auseinandersetzung mit einem Konfliktfall gar nicht erst entsteht, weil dieses Harmoniebedürfnis in dem Moment so
groß
ist.
Das geht halt ganz viel in der Vermeidung, in Verbergen auch. Es bleibt ganz viel im Verborgenen liegen. Und ich musste da daran denken, das hat irgendwer mal über Leute gesagt, die so permanent unterwegs sind und auf Weltreisen und immer so quasi, ne, on the move und vor sich selber weglaufen, um sich selbst zu finden. Und ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wer das war, aber die Aussage war, du warst nicht weg, wenn du nicht nach Hause kommen kannst. Mhm. Und das ist so ziemlich das, was David Schnarch sagt, so, du kannst niemandem nahe sein, von dem du dich nicht distanzieren kannst oder differenzieren kannst, so, wenn man so will. Also mich erreicht das als Mensch mit einem primär sicheren Bindungstyp, so, ne? Mich hat das total erreicht und mich holt das total ab. Mir fällt Differenzierung super leicht. Ich bin super gerne ich in einer Beziehung. Und ja, ich glaube, den ängstlicheren oder den vermeidenderen Bindungstypen kann das schwerer fallen. Aber in Kombination mit Systemtheorie, ne? Also System will sich selbst erhalten, es ist ein Wir, ein gemeinsames Wir, ist es ja kein Gegeneinander, also auch mit David Schnarch ist es kein Gegeneinander, sondern immer noch ein Miteinander. Und das kann ja ganz gut funktionieren.
Das kann total gut funktionieren. Und ich glaube, in unserem Beispiel können wir das ja auch so klar benennen, ne? Ich bin nicht der sichere Bindungstyp, absolut gar nicht. Ich wäre es gerne, ich glaube, wir alle wären gerne sichere Bindungstypen, aber sind es halt aus unserer Sozialisation heraus nicht unbedingt. Und in meinem Fall würde ich sagen, die Frage nach, wenn irgendwas nicht passt. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist ja, bin ich gut genug? oder reiche ich gerade nicht mehr aus? Das heißt, die Tatsache, dass ich mich eher in Richtung ängstlicher Bindungstyp wiederfinde, das ist relativ klar. Und dass es da halt auch einen Clash gibt zwischen unseren beiden Bindungstypen und dass wir das auch in unserem Paaralltag merken, das ist relativ offensichtlich. Was jetzt aber halt von Seiten Schnarch dazugekommen ist, für mich, was ich gelernt habe, ist, jeder Differenzierungsakt, und das sind die Impulse, von denen wir heute gesprochen haben, ne? Experimente, die wir zum Beispiel machen wollen, Dinge, die wir ausprobieren wollen, dass die immer an die andere Person, die den Impuls nicht hatte, eine Einladung dazu sind, aus sich selbst herauszutreten und sich einmal die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich? Also es geht gar nicht so sehr darum, wie kann ich die Bedürfnisse meines Partners optimal erfüllen? Das ist gar nicht der Hauptakt dahinter, sondern eher die Reflexion der Frage, okay, und was ist mit mir? Worum geht's mir eigentlich gerade?
Und das ist ja gerade auch wieder so ein Twist an Fragen, die weiblich sozialisierten Personen halt nochmal schwerer gemacht wird, weil denen wird ja beigebracht, dass die erste Frage ist, was will mein Mann? Was will mein Partner?
Ja, genau. Und dann kannst du dir nämlich auch die Frage stellen, hast du den Wunsch auch, den dein Gegenüber gerade geäußert hat? Oder hast du ihn nicht? Und was sind vielleicht die Gründe dafür, warum dein Wunsch anders aussieht? Was ist es eigentlich, was dem entgegensteht? Ist das zum Beispiel Gewohnheit? Ist das eine Angst vor irgendwas Besonderem? Und das Schöne ist, dass Schnarch ganz klar sagt, da, wo genau dieser Differenzierungsakt stattfindet, da, wo es unbequem wird, da fängt die echte Intimität an. Und das ist eigentlich das Geheimnis von stabilen, intensiven und leidenschaftlichen Beziehungen. Und das, finde ich, ist ein total schönes Bild. Ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die das auch auseinanderleben können und dann noch ein paar Gegenbeispiele dazu bringen können, warum das alles nicht funktioniert. Aber mir persönlich hat es in meiner individuellen Haltung einer Beziehung gegenüber total geholfen, das anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlich sein können und sein müssen,
ja,
damit man sich gegenseitig auch in dieser Wachstumszone überhaupt halten kann.
Aus meiner kommunikationspädagogischen Ausbildung habe ich was mitgenommen, da arbeite ich immer mit dem Bild von der Kaffeetasse. In den Gesprächen, wenn mir irgendwer was erzählt, der Gesprächsgegenstand, ich stelle meine Tasse auf den Tisch. Und ganz häufig, insbesondere männlich sozialisierte Menschen, stellen dann quasi einfach ihre Tasse dazu. Und dann stehen da zwei Tassen. Und wenn es eine größere Runde ist, fünf Tassen. Und es geht gar nicht mehr um die Tasse der Person, die das Gespräch eröffnet hat. So. Und du kannst aber halt auch, ne? Ich erzähle was, ich stelle meine Tasse dazu und man kann auch sich auch erstmal über diese Tasse unterhalten. Man muss nicht noch eine eigene dazustellen. So, und wie das hier anwendbar ist, ist, man kann schon auch eine andere Tasse dazustellen. Ne? Also ich kann ja sagen, so, ich habe hier, das ist der Impuls, ich habe diesen Wunsch. Und man kann sich jetzt über den Wunsch unterhalten, aber in dem Fall ist es halt wichtig, seine eigene Tasse daneben zu stellen. Und zu sagen, so, möchte ich eigentlich diese Tasse oder nicht? Also man kann erstmal über die Tasse nachdenken, bevor man, ne, so, und seine Tasse dann daneben zu stellen und zu sagen, so, okay, nee, hier ist noch eine Tasse und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir gemeinsam Kaffee trinken? Ne? Das ist, ja, und das ist dieses, ne, gemeinsame Arbeiten. Und das, finde ich, hast du halt in der Vergangenheit auch so krass gemacht bei uns mit, ich habe Impulse reingebracht und Ideen und Wünsche und ich würde gerne und du so, ich eigentlich auch. Wir haben über die Hindernisse in der früheren Folge auch schon gesprochen. Was ist denn, wenn wir gemeinsam was versuchen? Und da haben wir auch experimentiert. Sachen haben nicht geklappt, manche Sachen haben gut geklappt. Und dass du, also ich finde es voll geil, dass du jetzt, ja literally Jahre später, wieder an dieser Stelle bist, aber für dich, weil ich glaube, da liegt auch viel, richtig viel Potenzial drin.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste daran, ne? Dass man sich nicht verändert für den Partner oder die Partnerin, sondern sich ganz bewusst darüber wird,
ja,
okay, was ist eigentlich das Wachstumspotenzial, das ich für mich in dem Moment sehe. Und Voll. Das, was ich ja gesehen habe, ist die letzten Jahre, dass mich das Thema stresst. Und das nicht, weil ich das grundsätzlich falsch finde oder nicht nachvollziehen könnte oder weil ich den Wunsch ganz allgemein doof finde oder weil ich unser Konzept in Frage stellen würde. Das waren alles nicht die Gründe.
Genau, und deswegen war so, warum ist es trotzdem so? Also,
ja,
ne?
Voll nervig.
Die Antwort hat gefehlt.
Voll nervig. Ja, was heißt, die Antwort hat gefehlt? Wahrscheinlich bin ich auch immer noch nicht am Ende, aber der Punkt ist ja trotzdem, dass ich das mit einer anderen Ruhe gerade betrachten kann oder mit einem anderen Gefühl einfach reingehen kann. Auch wenn das jetzt nicht bedeutet, dass ich deswegen sofort Hurra schreie, wenn du halt mit der nächsten fixen Idee um die Ecke kommst.
Aber mit einer Ruhe reingehen heißt halt, du bist komfortabler. Damit auch dieses Experiment einzugehen, ne? Also man braucht eine Bereitschaft zum Experiment und vielleicht war dann so gesehen tatsächlich dieser Schritt von wir machen gemeinsam Erfahrungen so ein Zwischenstep, der absolut, also scheinbar notwendig war und ich würde auch sagen, die Erklärung daran liegt vor allem auch darin, in unserer noch entstehenden, sich formenden Beziehung, ne? Die, man muss ja Zeit und Erfahrung miteinander machen, um sich auch mal ins kalte Wasser zu trauen und so.
Ich glaube, das, was wir an der Stelle zusammenfassen können, ist, dass egal welche Theorie, welches Modell wir uns anschauen, immer die gleiche Geschichte erzählt wird. Nämlich Komfortzone ist kein Fehler im System oder kein schwieriger Moment oder irgendwas.
Im Gegenteil sogar, sondern super wichtig.
Genau. Es ist ein logisches Ergebnis von einer Beziehung, die an sich funktioniert. Weil wir in dem Moment unser Nervensystem beruhigen als Teil eines Systems. Wir haben geteilten Habitus. Wir sprechen von einem stabilen System, einem stabilen, in sich ruhenden System. Und ein einseitiger Impuls an der Stelle, egal von welcher Seite er kommt, ist nicht als Angriff zu werten, sondern ein Zeichen dafür, dass sich mindestens eine Person in dieser Beziehung in irgendeiner Form weiterentwickelt hat oder gerade Weiterentwicklungsbestrebungen hat. Die eigentliche Frage, die wir uns an der Stelle dann stellen müssten, ist nicht, warum will mein Gegenüber nicht das, was ich will? Warum kommt die Person nicht direkt diesem Impuls nach und sagt sofort, ja, lass uns das sofort so machen? Sondern die eigentliche Frage ist, was brauchen wir beide, damit wir diesen Schritt gemeinsam machen können? Und das am besten, ohne dass sich einer von beiden dabei komplett verliert.
Genau. Das heißt, auch wenn man Impulse mitbringt, gibt, das mit einer Einladung verbinden, mitzukommen, beziehungsweise mit der Einladung drüber nachzudenken, okay, will ich das genauso, mit der Grundhaltung verbunden, wenn ich das nicht genauso möchte, ist das nicht schlimm, sondern dieser Impuls ist jetzt in unserem System mit drin und wie gehen wir damit um? Ne? Transformation, oder Wachstum, Learning, ne? Gibt da viele, viele verschiedene Worte für. Und wenn du nochmal pointiert zusammenfassen kannst, wie hast du dich vorher gefühlt und darauf geguckt? Und wie jetzt? Also welche Veränderungen hat stattgefunden?
Vorher war ich vor allem immer verunsichert. In dem Moment, wenn der Impuls von außen kam, hat mein persönlicher, ängstlicher Bindungsstil direkt gesagt, ja, kein Wunder, du bist halt nicht genug. Du kannst das halt nicht oder du bist dafür nicht geeignet für diese Art von Beziehung. Hat sich vielleicht schon die schlimmsten Szenarien ausgemalt, was da draus werden könnte. Nämlich im schlimmsten Fall, dass die Beziehung nicht funktioniert. Und das, was durch die Auseinandersetzung mit der Theorie gerade passiert ist, ist, dass ich stärker davon ausgehe, sehr zu Recht an dieser Stelle in meinem persönlichen Beziehungssystem zu sein und dass es auch mein gutes Recht ist, darüber nachzudenken, was diese Beziehung gesund hält, aber noch viel mehr, dass es genauso wichtig ist für die Weiterentwicklung von uns beiden, was mein Wunsch dahinter ist, was meine Bedürfnisse eigentlich sind und dass genau die auch dazu beitragen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln.
So, Impulse kommen also häufig einseitig und können auch einseitig von beiden bearbeitet werden für das gemeinsame Weiterkommen und auch für die Differenzierung, nämlich die Verortung von zwei differenzierten Persönlichkeiten in einer gemeinsamen Beziehung. Es ist halt ultra wichtig, getrennt und zusammen drüber nachzudenken, drüber zu sprechen und auszuprobieren, also auch zu machen. Ne, die gemeinsame Praxis ist ja immer essentiell für die Konstitution der Beziehung, der Comfortzone und auch dem, was die Comfortzone des Systems in den transformierten Zustand sein kann.
Dieses ganze Gespräch und das, was ich dabei rausgefunden habe, wird vermutlich nichts daran ändern, dass deine Entwicklungsgeschwindigkeit eine andere ist als meine. Ich glaube, das ist halt auch wichtig anzuerkennen, dass es nicht darum geht, sich in irgendeiner Form anzugleichen. Und gerade in Bezug auf das, was wir zuletzt gesagt haben, Differenzierung ist wichtig, um überhaupt echte Verbindung zu schaffen, echte Leidenschaft auch zu schaffen. Die Erkenntnis ist unglaublich wichtig, einmal zu checken, okay, es geht schon auch um uns beide und ein gesundes System, das wir zusammen leben können, aber es geht halt auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung auf individueller Ebene, weil ohne die funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und das kann auch bedeuten, dass ich in Zukunft genauso viel dran arbeiten werde an deiner Persönlichkeitsentwicklung, einfach weil ich dir halt so sehr verbunden bin, aber mir auch wünschen werde, dass du an meiner Persönlichkeitsentwicklung mitarbeitest. Und das ist irgendwie ein ganz schöner Ausblick, finde ich.
Auf jeden Fall. Das ist der Mix aus ich arbeite an meinem Tempo, du arbeitest an deinem Tempo, jeder für sich, weil dann läuft man nicht so in Gefahr von Ausbremsen, Hinterherhängegefühlen mäßig. Man arbeitet aber auch miteinander dran an einem gemeinsamen Tempo. Und das ist dieses Einladen, was ich vorher meinte.
Und das sind auch die unterschiedlichen Systeme, in denen wir uns bewegen. Vor allem aber in unserem Beziehungssystem zusammen. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Ja.
Das war wieder ein doller Rundumschlag von Luhmann über Schnarch zu Bindungstypen hatten wir auch kurz drin.
Bourdieu
war mit am Start. Aber vor allem waren für euch am Start Pi und Merten und neben mir auf der Couch die alte Hunde-Omi Guti.
Die heißt auch Schnarch, aber anders.
Die hat geschnarcht. Und in diesem Sinne, macht euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Besucht uns auf Instagram, Hört gern die alten Folgen, wenn noch nicht passiert.
Kommt in unsere Vorlesung.
Und bis zur nächsten Vorlesung von diesem wunderbaren Podcast. Bedingt beziehungsfähig.
Mit Merten.
Und die.
Tschüss.
Tschüss.